Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Mein Name ist Tom Gatt und im Wechsel mit Joanna Rettich sprechen wir in diesem Podcast alle zwei Wochen mit ReporterInnen über große Recherchen. Unseren Gästen stellen wir dabei Fragen zum Journalismus, die wir an der Reportageschule diskutieren und die ihr euch vielleicht auch stellt. Unser heutiger Gast ist Kriminalreporterin bei der Zeit, moderiert den Podcast Zeitverbrechen und war vorher im Investigativressort der Zeit tätig. Ich freue mich sehr, dass Anne Kunzer heute bei uns ist. Liebe Anne, herzlich willkommen.
Hallo Tom, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute mit dir über den Fall Elena sprechen. Du hast nämlich für einen Storytelling-Podcast und für ein Dossier in der Zeit in der Schweiz einen Fall recherchiert. Eine Mutter soll ihre 8-jährige Tochter Elena getötet haben. Dass Mütter ihre Kinder töten, ist recht selten und besonders selten ist es, dass Mütter ihre Kinder töten, wenn die Kinder keine Kleinkinder mehr sind. Auch deshalb hast du dich gefragt, war Miriam Berger, die mit Nachnamen eigentlich anders heißt, es wirklich? Jede neue Podcast-Folge lässt auch uns HörerInnen immer ratloser zurück. Du sprichst mit Menschen, die sie für unschuldig halten, auch mit Miriam Berger selbst, zeigst aber auch immer mehr Indizien für ihre Schuld auf. Anne, am Anfang des Podcasts erzählst du, wie du auf den Fall aufmerksam geworden bist. Dir ist eine Mail ins Postfach geflattert. Was für Mails erhält man so als Kriminalreporterin derzeit?
Wir bekommen ziemlich viele Mails, Tom. Also jetzt nicht nur ich, sondern das ganze Zeitverbrechen-Team. Und da geht es dann manchmal darum, dass uns Leute auf Fälle aufmerksam machen, die sie gerne mal besprochen hätten von uns, die schon in der Öffentlichkeit sind. Also beispielsweise den Fall Pellicot. Da haben uns viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Zeitverbrechen darauf hingewiesen, macht doch mal eine Folge dazu. Sowas bekommen wir häufig. Und dann bekommen wir aber auch Mails von Sachverständigen, die uns auf Fälle hinweisen, bei denen sie beispielsweise als Gutachter oder als Anwälte tätig waren und die sagen, das sollten sie sich mal genauer anschauen. Und wir bekommen eben auch Mails zu Fällen, wo Menschen persönlich betroffen sind, so wie in diesem Fall, über den wir heute sprechen, so wie im Fall von Elena. Da war es so, dass die Cousine der Inhaftierten, der Angeklagten Miriam Berger, sich an uns gewendet hat und gesagt hat, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir sind eine Familie, wir haben keinerlei Ahnung von Schweizer Recht. Wir können uns keine guten Anwälte leisten. Wir wissen nicht, was hier los ist. Ich glaube, meine Cousine ist unschuldig. Bitte helfen Sie uns. Und diese Mail hat uns interessiert, weil sie sehr ehrlich war. Ne? Also sie war sehr offen und es hieß nicht, was wir auch manchmal bekommen, ich sitze unschuldig im Gefängnis, holen Sie mich hier raus, sondern es war sozusagen offener. Ne? Die Cousine hat schon geschrieben, ich glaube, dass meine Cousine Miriam unschuldig verurteilt, also sie war damals nur in Untersuchungshaft, also unschuldig in Haft genommen wurde, in Untersuchungshaft genommen wurde, seit damals 1,5 Jahren. Aber sie hat geschrieben, wir möchten, oder sie hat mir dann im Gespräch gesagt, wir möchten wissen, was hier passiert ist, wirklich. Wie ist auch meine Nichte, also meine Großnichte, zu Tode gekommen, ne? Die kleine Elena, die 8-jährige Elena. Und so haben wir uns angefangen, oder habe ich mich angefangen, um den Fall zu kümmern, habe mit der Recherche begonnen, habe erstmal die Cousine getroffen und dann nach und nach, wie du gesagt hast, alle möglichen Beteiligten. Auch weil wir es hier ja mit einer Kindstötung zu tun haben, es ist immer gesellschaftlich relevant, wenn Menschen zu Tode kommen. Vielleicht vor allem, wenn es Kinder sind, noch recht kleine Kinder, 8-jährige Kinder wie in diesem Fall, müssen wir als Gesellschaft hinschauen. Und es ging natürlich am Anfang auch um die größte aller Fragen in der Kriminalberichterstattung. Sitzt hier jemand unschuldig in Haft? Nämlich die Mutter, Miriam Berger.
Du erzählst im Podcast auch, abgesehen davon, dass das Opfer in diesem Fall ein Kind war, dass auch die Person Miriam Berger Ausschlag gegeben hat, dass du dich näher mit diesem Fall beschäftigst. Die Mutter von Elena, Miriam Berger, ist nämlich alleinerziehend, hat als Putzkraft gearbeitet, kann sich keinen teuren Anwalt leisten, hat außerdem dunkel gefärbte Haare, trägt Piercings und hört Heavy Metal. In der Strafjustiz sind eben nicht immer alle gleich, sagt zum Beispiel ja auch der Journalist Ronen Steinke. Klasse kann eine große Rolle spielen, Geschlecht eben auch oder eben bestimmte Mütterbilder. Was bedeutet das für dich konkret bei deiner Arbeit als Kriminalreporterin?
Also das war das, was mich am Anfang offen gestanden am meisten interessiert hat bei diesem Fall, ne? Ich hatte dann von der Cousine und später habe ich dann auch den Anwalt getroffen und ihre Eltern auch getroffen, also Miriam Bergers Eltern. Da hatte ich schon das Gefühl, das ist eine Familie, die wirklich wirtschaftlich prekär lebt. Also du hast es schon gesagt, die Miriam Berger arbeitet als Putzfrau, genau wie deren Mutter wiederum, Monika Berger, die Familie hat einen anderen Nachnamen. Der Vater hatte so einen Ein-Mann-Betrieb als Maler. Jetzt sind beide Eltern in Rente. Sie haben 4 Kinder. Und sie haben in einem sozialen Wohnungsbau gelebt. Also das, was wir hier sozialen Wohnungsbau nennen. Es war ein wunderschönes, das verstehe mich nicht falsch, es war ein wunderschönes Rhein-Mittelhaus am Rande von Bern. Aber es war wirklich so, dass man nicht sagen konnte, dass diese Menschen auf der Sonnenseite des Lebens stehen, also auf der wirtschaftlichen Sonnenseite des Lebens, meine ich jetzt. Und das ist natürlich besonders wichtig. Die Justiz muss mit allen Menschen gleich umgehen, ganz egal, welche wirtschaftliche, soziale Herkunft sie haben. Und es darf eigentlich keine Rolle spielen in der Justiz, ob du dir einen guten Anwalt oder einen guten Gutachter leisten kannst. Das ist aber nicht so. Also die Realität ist, wenn du dir einen Gutachter leisten kannst, wenn du dir einen hervorragenden Anwalt leisten kannst, dann bist du zumindest in der Lage, deine Taten in einem anderen Licht zu porträtieren, als die Staatsanwaltschaft es tut. Hier ist es jetzt so, dass Miriam Berger einen ganz wunderbaren, engagierten Anwalt hat, nämlich den Moritz Müller, der ja auch im Podcast zu Wort kommt, der sich extrem für sie eingesetzt hat. Also das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Unterschied gemacht. Aber klar, wenn du jetzt nochmal einen Sachverständigengutachten machst zu deiner Psyche oder sowas, dann kann die Sache schon ganz anders aussehen. Und deswegen hat mich der Fall am Anfang am meisten interessiert, weil ich eben schauen wollte, haben wir es hier mit einer klassengetriebenen Justiz zu tun?
Okay, also sowohl die Verdächtige als auch das Opfer waren eben besonders vulnerable, schützenswerte Gruppen in unserer Gesellschaft. Und das ist für dich so ein bisschen dann ein Grund als Kriminalreporterin, genau hinzuschauen.
Ja, total. Also wie gesagt, in diesem Fall der wichtigste Grund. Und auch sonst in den Recherchen, die ich mache, da geht es häufig um Arbeitsbedingungen, da geht es häufig um Prekariaten aller Arten, ist schon das, was mich am meisten, würde ich sagen, umtreibt. Wie gerecht ist unsere Gesellschaft? Wie gerecht ist unser Justizsystem?
Eine Besonderheit in dem Podcast ist, dass viele wichtige Figuren der Geschichte mit ihren eigenen Stimmen auftauchen. Du hast auch stundenlang mit Miriam Berger in Untersuchungshaft gesprochen und nimmst dabei auch auf. Unter anderem auch, als sie dir davon erzählt, wie sie ihre tote Tochter im Wald gefunden habe, so wie sie es sagt. Und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anhören.
Reingehört.
Aber als ich dann näher daran gegangen bin, habe ich gesehen, dass sie dort liegt. Und ich habe sie noch gerufen, ja, Elena, was machst du hier? Und es ist keine Reaktion und gerüttelt und gar nichts. Und ich habe dann mit meiner Taschenlampe gesehen, dass so viel Blut war und fing an zu weinen. Also ich hatte wie so Hyperventilieren und ja. Und meine Mutter gerufen, dass du musst sofort kommen, weil sie war ein Stück weiter vorne, weil es so ein bisschen im Dickicht war. Und ja, ich habe gesagt, wir müssen die Ambulanz anrufen, weil sie ist verletzt. Meine Mutter hat das dann gemacht, weil ich war so im Schock, weil so viel Blut war und sie nicht auf meine Rufe reagiert und gar nichts.
Ja, das war jetzt die Stimme von Miriam Berger. Im Podcast hören wir auch viele andere Personen aus ihrem Umfeld, Eltern, Bruder, Anwalt, einen engen Freund, die alle sehr persönlich, teilweise sehr persönliche Geschichten erzählen. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie du den Menschen denn so nahe gekommen bist, dass du sie nicht nur dir diese Geschichten erzählt haben, sondern du diese Geschichten auch noch aufnehmen durftest.
Es ist ja so, wir haben es hier mit keinem alltäglichen Verbrechen zu tun. Es ist ein Kind gestorben. Es ist ein Kind nicht nur gestorben, sondern ermordet worden. Und während meiner Recherche stand der Verdacht im Raum, dass die eigene Mutter dieses Kind ermordet hat. Das dieser Verdacht ist gerichtlich sozusagen bestätigt worden. Also sie ist zweitinstanzlich verurteilt mittlerweile als Mörderin ihrer Tochter. Und deswegen haben wir es natürlich insgesamt mit einem Verbrechen zu tun, das den Leuten extrem nahe geht. Ne? Ich spreche ja mit den Angehörigen, also nicht nur mit der Mutter, mit der Beschuldigten, sondern auch mit den Großeltern, die ihre Enkeltochter verloren haben, mit dem Onkel, der seine Nichte verloren hat und eben mit vielen anderen Menschen. Und ich habe natürlich auch zahlreiche Menschen angefragt, die nicht mit mir sprechen wollten. Das habe ich natürlich auch akzeptiert. Aber ich glaube, in dem Fall war es so, wenn man sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen, dann hat man die größte Hürde schon genommen sozusagen, weil es ja klar ist, um was es geht. Und dadurch, dass hier die Mutter-Tochter-Beziehung im Mittelpunkt steht, weil sie Aufschluss geben kann über die Frage, hat diese Mutter ihre Tochter getötet, sind wir automatisch relativ nah an den Empfindungen. Und deswegen war das so, also ich habe die Menschen schon sehr viel länger getroffen, als es jetzt im Podcast zu hören ist. Ich war allein bei den Großeltern, glaube ich, 5-mal mehrere Tage zu Besuch. Also ich bin da nicht reingelaufen, habe mein Mikro hingehalten und gesagt, so, jetzt erzählen Sie mal, sondern wir haben schon viel darüber hinaus auch gesprochen. Und trotzdem ist es anders als in anderen Fällen, die ich recherchiert habe, hier so gewesen, dass wir schon alle Beteiligten, auch ich, ergriffen waren von dem Fall und man dann recht nah schon an der Emotion war und auch an dem Erleben.
Genau, am längsten oder am intensivsten waren vermutlich die Gespräche mit Miriam Berger selbst. Sie hatte auch ihre Sicht der Dinge ausführlich geschildert. Trotzdem diskutierst du am Ende selbst dann die Frage, ob sie sich vielleicht als Justizopfer inszenieren will. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, die sich ja immer bei Kriminalberichterstattung stellt. Welche Bühne sollte man mutmaßlichen MörderInnen, TäterInnen geben und wie viel Raum räumt man ihnen ein, sich selbst darzustellen? Und wie bist du auch mit dieser Frage umgegangen in diesem konkreten Fall?
Ich finde die Frage total wichtig und ich lege sie mir in jedem Fall vor, also in jedem Fall, den ich recherchiere, vor. Und bei Zeitverbrechen kann ich sagen, wir legen sie uns in jeder Recherche vor, am Anfang und dann nochmal, bevor wir sie veröffentlichen. In diesem Fall der getöteten Elena war es so, dass die Recherche ja weit über den Fall hinausgeht. Es geht ja um die Frage, also eine der Fragen, die uns da beschäftigt, ist ja, gibt es vielleicht eine Überforderung von Müttern, die wir nicht sehen? Ist es vielleicht so, dass Miriam Berger Signale der Not ausgesendet hat, die ihr Umfeld so nicht verstanden hat? Ist es vielleicht so, dass wir insgesamt es für so unmöglich halten, dass eine Mutter ihrem Kind schadet? Also es ging mir ja auch so, ne? Ich habe ja die ganze Zeit, monatelang habe ich es nicht für möglich gehalten, dass eine Mutter ihrem Kind schaden kann, geschweige denn es tötet. Und trotzdem muss man, glaube ich, dieser grausamen Tatsache ins Auge sehen, dass es passiert, dass Mütter nicht immer das Beste für ihre Kinder wollen. Es gibt Mütter, die schaden ihren Kindern. Es gibt Mütter, die töten ihre Kinder. Und das finde ich schon wichtig, dass uns das klar ist, so dass wir auch vielleicht achten können, auf unser Umfeld schauen können. Braucht da vielleicht jemand Hilfe? Ist hier vielleicht jemand überfordert? Und ich habe das eigentlich nicht so empfunden, dass ich ihr eine Bühne gegeben habe, sondern ich habe ehrlich die Frage gestellt, also für mich ehrlich, aufrichtig sozusagen bin ich der Frage nachgegangen, aus meiner Wahrnehmung aufrichtig, hat diese Frau ihre Tochter getötet? Und ich wollte wirklich ihre Version wissen. Ich war ja mehrfach dort im Gefängnis und ich habe sie ja mehrfach konfrontiert, auch mit Widersprüchen in ihren eigenen Aussagen, die sie getan hat. Und sie hat zum Beispiel auch auf die Frage, die ich ihr natürlich öfter gestellt habe, haben sie ihre Tochter getötet, hat sie ja einige Male geantwortet und mir kam die Antwort beim ersten Mal komisch vor. Dann bin ich nochmal hingefahren, habe sie nochmal gefragt. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Prozess war, bei dem ich auch die Hörerinnen und Hörer teilhaben lassen wollte, weil ich ihnen die Möglichkeit geben wollte, das auch nachzuvollziehen, wie wir da arbeiten. Ne? Das ist ja manchmal, ich habe auch schon gehört, das ist sehr langsam, weil es dauert einfach sehr, sehr lange, bis man mit jemandem so ins Gespräch kommt, wie du jetzt gesagt hast, sehr intensiv ins Gespräch kommt und bis man auch mit jemandem eine Frage so umkreist hat, dass ich schließlich gesagt habe, okay, wir lassen es so. Sie bleiben bei dieser Aussage, ich bleibe bei meinem Zweifel.
Vielleicht nochmal an der Stelle eingeschoben, eine rein handwerkliche Frage. Wie hast du es eigentlich geschafft, dort Aufnahmen machen zu dürfen in Untersuchungshaft? Und wäre das in Deutschland auch irgendwie denkbar?
Ich habe das schon einige Male versucht. Es ist mir noch nie gelungen. Ich bin deswegen sehr froh, dass es hier passiert ist, weil ich glaube, ohne Miriam Bergers Stimme weiß ich nicht, ob wir den Podcast gemacht hätten, weil das war schon ganz, ganz wichtig, dass sie selbst sagt, was sie, wie ihre Wahrnehmung ist, wie ihre Empfindung ist. Und ich, die Staatsanwaltschaft hat es gestattet, dass ich sie besuche. Und dann gibt es dort, wo Miriam Berger in Haft saß, ich glaube, da ist sie jetzt nicht mehr, gibt es eine ganz tolle Gefängnisdirektorin, die auch gestattet hat, dass ich diese Aufnahmen mache. Und schließlich natürlich, also die wichtigste Person war Miriam Berger selbst, die dem zugestimmt hat. Aber hier ist es eben auch so, dass die Staatsanwaltschaft und die Gefängnisdirektion zugestimmt hat. Und das ist wirklich... habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist nicht so einfach. In Deutschland ist es mir bislang noch nicht gelungen, es ist nicht so einfach, solche Aufnahmen zu machen.
Und du warst einfach besonders nett oder was war der Trick?
Da gibt es keinen Trick. Also ich habe nur gefragt. Ich habe eben die, den Verteidiger natürlich gefragt. Also ich habe ganz offiziell bei Gericht angefragt, bei der Staatsanwaltschaft angefragt und den Verteidiger gefragt und ganz offiziell haben sie mir ja gesagt. Also das habe ich jetzt keine journalistische Finte oder sowas angewandt, überhaupt nicht.
Okay, also einfach fragen.
Ja, also genau, möglichst mehrfach in höflichem Ton. Und klar, das war jetzt schon so, also ich habe schon klar gemacht, dass es mir wichtig ist. Ne? Ich habe jetzt nicht einmal angerufen und habe mich dann mit einer negativen Antwort zufrieden, oder hätte mich nicht mit einer negativen Antwort zufrieden gegeben, sondern ich habe schon, klar, ich habe schon deutlich gemacht, ich fahre da jetzt 5-mal hin, Frage und so weiter.
Im Podcast kommen auch Aufnahmen vor, die nicht extra für den Podcast gemacht wurden. Ganz am Anfang zum Beispiel der verzweifelte Notruf, als Elenas Großmutter ihre Enkelin tot im Wald findet. Also die Aufnahme des Notrufs. Und auch immer wieder Sprachnachrichten von Elena an ihre Mutter, in der das Kind lacht. Und ich habe so ein bisschen beim Hören ein Unbehagen gespürt, weil man ja doch in sehr intime Bereiche der Protagonisten vordringt und dann mich so ein bisschen gefragt, ob du oder ihr im Team auch diskutiert habt, ob die Veröffentlichung dieser Aufnahmen vielleicht irgendwie auch Grenzen der Beteiligten überschreitet oder so ein bisschen pietätlos sein könnte.
Ja, das haben wir diskutiert. Ich beantworte es nach und nach in der Reihenfolge, in der sie im Podcast auch aufkommen, die Aufnahmen. Erstmal dieser Notruf. Da ist es so, den hat die Sanitätspolizei Bern gefertigt und dieser Notruf war in der Akte, ne, der war einfach Bestandteil der Akte. Die Akte liegt mir vor und deswegen lagen mir auch diese Notrufe vor. Und da war es so, dass ich bei der bei dem Notruf Sanitätspolizei Bern gefragt habe, erst angerufen habe und dann eine Mail geschrieben habe und gefragt habe, darf ich diese Notrufe spielen? Und zwar mit dem Sanitäter, also mit der Stimme des Sanitäters. Natürlich hat diese Notrufe jemand entgegengenommen und er hat auch reagiert auf diese Notrufe. Und das wollte die Sanitätspolizei Bern nicht. Und deswegen haben wir nur die Stimme der Großmutter und der Mutter gespielt. Ich habe natürlich beide, sowohl die Mutter als auch die Großmutter, gefragt, darf ich diese Töne spielen? Ich habe die angeboten, diese Töne nochmal zu spielen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wollten die das beide nicht nochmal hören, waren aber einverstanden damit, dass wir diese Töne im Podcast spielen. Das ist so das Formale. Und dann muss ich noch einmal sagen, das ist ja nicht, wir spielen diese Töne ja nicht, weil sie irgendwie aufsehenserregend sind, sondern weil sie ganz, ganz entscheidend sind für die Situation. Und wenn wir uns der Frage nähern möchten, hat diese Mutter ihre Tochter getötet, dann können uns diese Dokumente weiterhelfen, weil wir zum einen die Verzweiflung hören. Wir hören zum anderen eben die Unfähigkeit der Mutter, ihre Tochter zu reanimieren. Wir hören dieses, meine Mutter kommt ihnen entgegen, also die Großmutter kommt entgegen. Die kann man wie in so einem Close Reading, kann man diese Tondokumente sich mehrfach anhören und auseinanderlegen. Und das habe ich auch gemacht, dieses Close Reading. Ich habe nicht alles davon in den Podcast genommen, aber die sind schon ziemlich entscheidend. Das ist jetzt zu der Frage der Notrufe. Dann hast du angesprochen die Sprachnachrichten von Elena. Hier ist es so, wir reden ja die ganze Zeit über ein verstorbenes Kind. dieses Kind ist nach und nach in den Mittelpunkt meiner Recherche gerückt. Am Anfang stand da ja die Frage, hat diese Mutter ihre Tochter getötet? Und ich habe diese Sprachnachrichten von Elina, die hat mir die Großmutter schon relativ früh vorgespielt und auch zur Verfügung gestellt. Aber ich habe gar nicht, ich habe die mir einfach nur angehört. Und nach auch im Verfertigen des Podcasts ist dieses Kind, das verstorbene Kind Elena, für mich immer wichtiger geworden. Und ich wollte der Frage nachgehen, wer hat dieses Kind getötet? Sie ist, wenn du so willst, die wichtigste Person in diesem Podcast geworden. Und deswegen fand ich wichtig, ihre Stimme zu hören. Ich wollte gerne, dass wir, ja, es klingt jetzt pathetisch, aber ich wollte ja auch ein kleines Denkmal setzen. Und rechtlich ist es so, dass ich natürlich die Mutter und die Großmutter gefragt habe, dürfen wir diese Sprachnachrichten verwenden? Und sie haben beide zugestimmt. Aber hier finde ich den inhaltlichen Aspekt wichtiger, dass ich irgendwie wollte, dass sie da so ein bisschen in diesen Sprachnachrichten, weißt du, ihre ganze Fröhlichkeit, ihr Temperament, dass es da weiterleben kann.
Und ihr habt jetzt ja die ersten Folgen des Podcasts vor der Urteilsverkündung aufgenommen, was ja eigentlich recht ungewöhnlich ist. Also normalerweise berichtet man ja über teilweise auch schon lange abgeschlossene Kriminalfälle. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, warum ihr euch dafür entschieden habt, jetzt sozusagen parallel zu ermitteln zu den Ermittlungsbehörden in der Schweiz.
Ich habe die Recherche gemacht, während ermittelt wurde, während die Ermittlungen liefen und während Miriam Berger in Untersuchungshaft war. Die Folgen aufgenommen haben wir nach der Verkündung des ersten Urteils und vor den Berufungsverhandlungen, also vor der zweiten Instanz. Du fragst, warum wir überhaupt die Recherche oder warum ich überhaupt diese Recherche gemacht habe, bevor der Fall abgeschlossen war. Der Fall musste jetzt recherchiert werden, in diesem Moment. Es ging ja um die Frage, ob jemand unschuldig in Haft sitzt. Und ich habe in Gesprächen mit dem Anwalt und den Angehörigen den Eindruck gewonnen, dass es möglich ist, dass hier was übersehen wird. Dass Polizei und Staatsanwaltschaft sich vorschnell auf eine Täterin festgelegt haben und dann überhaupt nicht mehr weiter ermitteln. Das kommt häufiger vor. Das erleben wir immer wieder. Das ist auch rein menschlich, ne? Dass man so ein tragischen Fall hat, wie hier ein 8-jähriges Mädchen ist tot. Man hat eine Person, die das die Tat begangen haben soll, also ermittelt man überhaupt nicht mehr weiter. Das möchte ich jetzt gar nicht kommentieren, ob das jetzt hier so war oder nicht. Also ich hatte jetzt hier vielleicht nicht unbedingt den Eindruck, aber am Anfang stand diese Frage im Raum, bevor ich diese Akten bekommen habe. Und deswegen war es auf jeden Fall klar, dass ich sofort anfangen muss mit der Recherche, dass ich da jetzt nicht warten kann.
Ja, also ich verstehe gut, dass du das nicht kommentieren willst und jetzt keine endgültige Antwort zur Schuldfrage abgeben willst. Trotzdem hast du am Anfang unseres Podcasts gesagt, dass du es monatelang nicht für möglich gehalten hast, dass eine Mutter ihre Tochter tötet. Jetzt klang es so ein bisschen zwischen den Zeilen durch, dass du es zumindest doch für möglich hältst. Kannst du vielleicht nochmal so ganz kurz die Entwicklung nachzeichnen, die du auch in deiner Haltung zu diesem Fall im Laufe der Recherche gemacht hast?
Ja, gerne. Ich stand am Anfang nach den Gesprächen mit dem Anwalt und den Angehörigen unter dem Eindruck, dass hier eine Unschuldige, eine Putzfrau, von einer klassengetriebenen Justiz völlig ohne Beweise in Untersuchungshaft genommen wurde. Dann habe ich ja die Akten irgendwann bekommen, ich habe die Akten gelesen und ich kann das nicht bestätigen. Es gibt durchaus Hinweise, die für Miriam Bergers Schuld sprechen. Da ist zum einen ihr Verhalten am Tatort, da ist ihr Handy, das in der Zeit zu Hause bleibt. Da gibt es einen Jungen, der gesehen haben will, wie Mutter und Tochter zur fraglichen Zeit in den Wald gegangen sind. Es gibt zahlreiche Indizien, die für die Schuld der Mutter sprechen. Und deswegen habe auch ich persönlich eine Reise unternommen von dem Gedanken, also es ist nicht so, dass ich diesen Gedanken in mir hatte, es ist nur der Gedanke, der sozusagen als Frage am Anfang stand, sitzt hier jemand unschuldig in Haft? Dieser Gedanke hat mich begleitet und hat sich dann aber auch verändert, weil es schon Indizien gibt, die für die Schuld von Miriam Berger sprechen. Und es ist jetzt so, dass es mir immer noch schwerfällt zu glauben, dass eine Mutter ihre Tochter tötet. Ich kann es aber auch nicht mehr ausschließen, dass sie es getan hat.
Ja, interessanterweise taucht ja in der letzten Folge des Podcasts, also deines Podcasts, eures Podcasts, nochmal Sabine Rückert auf. Das ist die Gründerin von Zeitverbrechen. Und sie legt sich ja doch etwas mehr fest. Und ich kann jetzt nicht sie wortwörtlich zitieren, aber sagt schon, dass sie glaubt, dass Miriam Berger schuldig ist. Ist es dann einfach so ein bisschen die langjährige Erfahrung, die Sabine Rückert mitbringt und sich deshalb ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnt? Oder wie erklärt sich diese unterschiedliche Haltung?
Ich möchte zu deiner Frage mehrere Sachen sagen. Erstens ist Sabine für mich wirklich meine wichtigste Gesprächspartnerin. Wir telefonieren am Tag relativ häufig und wir waren natürlich auch über diesen Fall sehr, sehr intensiv im Austausch. Und dann ist es so, also sie ist ja nicht zufällig in diesen Podcast hineingeraten. Wir haben viel über den Fall gesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass ich, die ich ja sehr nah an dieser Familie war, die ich sehr intensiv mit der Familie gesprochen habe, die ich auch wirklich der Familie sehr nahe gekommen bin und sehr intensiv mich mit dem Fall auseinandergesetzt habe. Ich glaube, für mich ist es stimmig so, dass ich sage, es gibt Zweifel. Ich möchte es mir immer noch nicht vorstellen, aber ich kann nicht ausschließen, dass sie es getan hat. Und Sabine, die sehr viel mit mir gesprochen hat, die aber vielleicht einen nüchterneren Blick jetzt auf den Fall hat, weil sie die Gespräche nicht geführt hat und weil sie eben die Fakten eher kennt, da zu einem klareren Urteil kommen kann als ich. Aber es ist ja trotzdem beides im Podcast drin.
Gut, und diese Vielfalt sollte man auch zulassen.
Ich glaube auch. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier zum einen Sabine haben mit einer klaren Haltung. Wir haben ja auch das Urteil und die Begründung des Urteils in den Podcast aufgenommen. Und ich finde aber auch wichtig, dass Miriam in diesem Podcast ist. Also ganz, ganz entscheidend, dass ihre Stimme in dem Podcast ist.
Ja, liebe Anne, wir haben jetzt noch eine kleine Rubrik vorbereitet. Die nennt sich Komm zum Punkt und funktioniert eigentlich ganz einfach. Ich beginne einen Satz und du beendest ihn.
Komm zum Punkt.
Du beschreibst im Podcast nämlich einen ReporterInnen-Trick, den du den letzten Ausweg nennst. Und dieser Trick geht so, dass man InterviewpartnerInnen sagt, dass sie einen nicht schocken können, egal was sie sagen. Und der erste Satz, den ich dich bitten würde zu beenden: Das Schockierendste, was dir jemand beim letzten Ausweg erzählt hat, ist?
Also ich habe schon mal eine Recherche gemacht mit meinem Kollegen Stefan Willecke. Da ging es um die Arbeitsbedingungen beim Schweineschlachter Clemens Tönnies. Und dort haben wir, das fällt mir jetzt aber vielleicht einfach ein, weil wir wieder über eine Mutter reden. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das das Schockierendste ist. Aber der Fall fällt mir jetzt eben ein, weil wir es auch mit einer Mutter zu tun haben. Und da haben wir mit einer Mutter gesprochen, die ihr Kind ausgesetzt hat. Und da war das schon so ähnlich, dass wir sie auch gebeten haben, uns das zu erzählen und ja, ihr versucht haben, das Gefühl zu vermitteln, dass sie uns alles erzählen kann. Und sie hat uns dann eben erzählt, wie sie ihr Kind ausgesetzt hat. Das ist eine Frau, die stark unter den Arbeitsbedingungen gelitten hat. Die Arbeitsbedingungen sind natürlich oder war vermutlich nicht kausal dafür verantwortlich. Das war nur sozusagen wichtig, um zu verstehen, wie es ihr geht. Ansonsten kommt es schon immer wieder vor, dass Menschen dann sagen, ja, ich habe das und das getan. Ne? Das ist nicht immer so, dass eine Person dann sagt, ja, okay, ich habe einen Mord begangen. Klar, ich habe jetzt in dem Fall meine Tochter getötet. Ja, jetzt muss ich sagen, ich habe meine Tochter getötet. So natürlich nicht. Sonst ist eine Frage, die, glaube ich, eher den Weg bahnt für ein weiteres Gespräch. Also es ist auch eine Frage, die hilft, dass man sich stärker vertraut. Also dass man einander näher kommt. Es ist auch so, dass ich natürlich Sachen von mir erzähle manchmal. Jetzt überhaupt nicht strategisch gemeint, sondern einfach nur, weil wir ja ein Geben und Nehmen haben, weil wir ein Gespräch zusammenführen. Und ich glaube, die Frage geht eher in die Richtung.
Ja, mit den Superlativen ist natürlich ein bisschen schwierig. Deshalb kommt jetzt der zweite Satz, der ein bisschen offener gestaltet ist. Und der geht einfach so: Miriam Berger ist.
Miriam Berger ist eine Mutter und eine Frau, die kämpft.
Der letzte Satz nochmal zu unserem journalistischen Handwerk. Eine gute Kriminalgeschichte braucht.
Eine gute Kriminalgeschichte braucht einen Zweifel.
Super, ja, Anne, man merkt, du hast dich intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt und man merkt auch, dass Kriminalberichterstattung mehr sein kann oder sollte als eben nur so eine voyeuristische Faszination am Verbrechen. Du hast jetzt zum Beispiel genannt, die zwei wichtigen Kriterien Opfer und oder TäterInnen sind irgendwie Teil einer benachteiligten Gruppe. Das macht einen Fall schon mal sehr interessant und auch gesellschaftlich relevant. Du hast jetzt in diesem Fall zum Beispiel Vorteile über arme Menschen oder alleinerziehende Mütter diskutiert und auch die Indizien dann in ihrer Widersprüchlichkeit reflektiert. Und darüber habe ich heute gesprochen mit Anne Kunze, Kriminalreporterin der Zeit. Danke, dass du heute dabei warst, Anne.
Vielen Dank für die Einladung, Tom.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Reporter Insights. Wenn euch der Podcast gefallen hat, liked und abonniert ihn. Das hilft uns, gehört zu werden. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gern auf Instagram. Dort heißen wir @reportageschule. Mein Name ist Tom Gatt und in 2 Wochen hört ihr hier wieder Joana Rettich. Macht's gut und bis bald.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.